Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin immer der Florian und wir sind kurz vor Weihnachten, eine der letzten Folgen, bevor wir in die Winterpause reingehen. Und heute bringen wir nochmal einen Fall mit. Wir stoßen so ein bisschen in die Kriminalfälle vielleicht rein, vielleicht ein bisschen Richtung Macht und Millionen oder Zeitverbrechen. Auch heute, wir werden es anonymisieren, da ist auf jeden Fall schon mal eine Parallelität zu den anderen Podcasts dabei. Wir werden heute einen Merger besprechen und schauen, wie man zwei Unternehmen miteinander mergen kann, wie man sie zusammenbringt und was das in der modernen Arbeitswelt zu bedeuten hat, weil wir haben einen so interessanten Case, dass wir wirklich alles einmal exakt doppelt haben. Es gibt die gleichen Rollen, es gibt die gleichen Teams, es gibt ungefähr die gleiche Größe und es ist der genau gleiche Geschäftsbereich. Und das wird bestimmt sehr, sehr spannend werden, wenn wir darauf schauen, was bedeutet das denn so für die Teamzusammenarbeit, für die Teamdynamik, für die Kultur, für die Führung. Das heißt, wir werden eigentlich einmal komplett jeden Organisationsentwicklungsbereich einmal treffen und draufschauen, was können wir da tun, was muss man machen, wie entwickelt man Teams, wie entwickelt man eine Organisation, wie gehen wir mit den ganzen Führungsthematiken um, wie gehen wir vor allem damit um, dass es Rollen dann auch einfach doppelt gibt. Ja, also wenn es Teamleads-Rollen gibt zum Beispiel, wie gehen wir damit um, dass es die dann plötzlich doppelt gibt. Und ja, dazu habe ich den Klaus dabei, der da einen realen Fall mitbringt. Das heißt, das ist hier nicht aus den Fingern gesaugt, was wir besprechen, sondern das hat er einmal wirklich vor ein paar Jahren begleitet, noch gar nicht so lange her. Aber erstmal, Klaus, schön, dass du da bist.
Ja, Florian, freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Stell dich doch erstmal unseren Zuhörern ein bisschen vor, damit wir dich ein bisschen kennenlernen und dann springen wir auch gleich in den Fall rein.
Ja, sehr gerne. Ich bin Klaus, vollen Namen Klaus-Peter Seichter und bin jetzt schon fast 13 Jahre als freiberuflicher Organisationsentwickler unterwegs. Wenn Ihr Titel oder vom Podcast Modern Work ist, bin ich, würde ich sagen, eher in der Old Economy unterwegs. Auch meine Stationen vor der Selbstständigkeit waren große Konzerne bei Siemens und der Deutschen Bahn. Da war ich knapp 10 Jahre, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und mir geht es in der Organisationsentwicklung immer um einen ganzheitlichen Ansatz, einen ganzheitlichen Blick für den Kunden. Ich trete unter dem Label Next Level Change auf. Und in den Begriffen steckt schon so ein bisschen drin, wie ich arbeite. Also Change, ganz klar, es geht um Veränderung. Es geht um, dass das morgen anders ist als das gestern. Mit dem Level möchte ich ausdrücken, dass es eine qualitative Veränderung ist. Also nicht einfach mehr vom Gleichen, sondern Dinge anders machen. Und in dem Next steckt für mich der Kundenbezug drin. Also nicht eine Schablone mitzubringen, sondern eben einen nächsten Schritt für den Kunden zu finden. Immer da, wo er steht. Das ist so ein bisschen mein Ansatz. Privat bin ich gar nicht so weit weg von dir. Ich bin im Darmstadt. Also im schönen Rhein-Main-Gebiet, habe 2 kleine Kinder und bin selbst 46 Jahre alt.
Da bringst du auf jeden Fall eine Menge Erfahrung mit. Leider können wir uns nicht vor Ort treffen, das ist ja zeitlich nicht mehr so hingehauen, kurz vor Weihnachten. Aber dem Ganzen soll es keinen Abbruch tun, was wir besprechen. Bevor wir gleich in den Fall reinspringen und ich dich das so ein bisschen beschreiben lasse, was du da gemacht hast und was die Rahmenparameter waren, erstmal auch an dich die Standardfrage hier im Podcast. Was bedeutet für dich eigentlich modernes Arbeiten?
Modern Work, ja, ist für mich kein feststehender Begriff, sondern für mich kommt es wirklich wieder aus Kundensicht darauf an, was braucht der Kunde. Und vielleicht kann man es vereinfacht mal auf so 3 Ebenen ziehen. Der Kunde oder jedes Unternehmen ist in einem Markt tätig und muss natürlich schauen, was gibt es im Markt für Veränderungen und wie muss ich mich anpassen. Also wie muss ich moderner werden, um darauf zu reagieren. Dann gibt es auf der unteren Ebene, auf Mitarbeitern, hast du so ein bisschen das Thema Zeitgeist drin. Also was erwartet jemand von einer modernen Arbeit, wie er behandelt werden will, wie er sich dort gestalten und einbringen kann. Also die Ebene steckt natürlich drin. Und du hast den Unternehmensfokus. Das ist dann für mich ganz stark Kultur, aber eben auch die Strukturen und die Strategien und die Führung, die da drin stattfinden.
Ja, in dem letzten Punkt bist du ja sehr, sehr aktiv. Du hast eben schon mal so ein bisschen angesprochen, wie du das Thema Organisationsentwicklung angehst. Vielleicht auch da gerade noch mal so ein bisschen tiefer reingehen. Was ist für dich Organisationsentwicklung so im Kern? Was bedeutet das wirklich? Ist das viel Coaching? Ist das viel Kulturentwicklung? Wo denkst du, sind da die Fokuspunkte?
Also für mich erstmal der Begriff Organisation ist das Ganze. Ist also nicht ein Element, sondern ist die komplette Organisation. Und da habe ich 5 Felder, die ich im Blick habe. Die sind natürlich künstlich, also die Unterscheidung gibt es in der Wirklichkeit nicht eindeutig. Und diese 5 Felder, die sind das Mindset, die sind die Führung, Strategie, Kultur und Strukturen. Und da, oder diese Fäden, diese Felder, die verweben sich. Also es gibt, wenn man jetzt nimmt mal Strategie und Kultur, es gibt eine Kultur in der Strategie. Also je nachdem, wie die Kultur ist, wird sich der Strategieprozess und die Strategie finden. Aber es gibt auch eine Strategie in der Kultur. Also welche Kultur möchten wir haben und wie kommen wir da eigentlich hin? Und deswegen sagte ich, die Felder sind künstliche Unterscheidung, weil in der Realität, in meinen Projekten, habe ich immer alle fünf Felder dabei. Und so versuche ich es auch zu denken.
Über die werden wir jetzt bestimmt gleich nochmal sprechen, über diese einzelnen Felder, die dann auch vorkommen. Lass uns mal den Fall, den ich eben so ironischerweise als Kriminalfall betitelt hatte. Du hast eine Fusion begleitet von zwei Organisationen, die sehr, sehr identisch sind. Vielleicht kannst du mal ein paar Rahmenparameter beschreiben. Wann war das Ganze? Wie war die Ausgangslage? Gib uns nochmal so ein paar Fakten an die Hand, damit wir verstehen, wo du angefangen hast.
Also wir müssen jetzt ein paar Jahre in die Vergangenheit reisen, Ende 18, Anfang 19. Da habe ich bei einem Kunden, einem regionalen Finanzdienstleister, dort Strategiearbeit gemacht und kann dann im Management eingeführt. Und einige Monate später, also nachdem wir schon einiges zusammengearbeitet haben, kam der Vorstand auf mich zu und sagte mir sehr vertraulich, dass eine Fusion in Anbahnung ist und ob ich mir vorstellen könnte, ihn zu begleiten auf dem kulturellen Feld. Bei einem Finanzhaus gibt es natürlich ganz viele technische Prozesse von Bankleitzahlen und Kontonummern und dass das alles sauber läuft mit der ganzen Regulierung. Da haben sie sich eine Spezialberatung dazugenommen und mich hat er eben gefragt, ob ich die Kultur begleiten will, also dass die zwei Häuser zusammenwachsen, dass die Menschen ein Wir-Gefühl schaffen, statt von wir und die anderen zu reden.
Wie war so die Basis? Jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer eingehen. Also es waren wirklich zwei sehr, sehr identische Organisationen. Jetzt könnte man sagen, es war die identische Organisation, die vielleicht einfach nur, die eine war im Gebiet A, die andere im Gebiet B aktiv und die sollten miteinander fusioniert werden. Das heißt, alles, was es in der einen Organisation gab, so von Finanzbuchhaltung, Personal, IT, die Führungskräfte und so weiter, gab es eins zu eins auch in der anderen Organisation, vielleicht in minimalen Ausprägungen unterschiedlicher Natur, vielleicht mal ein bisschen größer in irgendwelchen Teams und Abteilungen. Aber tendenziell war es die gleiche Organisation, einmal gespiegelt, nur aufgeteilt in zwei verschiedene Gebiete. Wie war so die Grundstimmung bei diesem Merge? Das ist ja etwas, wo man ja auch vielleicht ein bisschen Angst hat, dass da vielleicht Stellen abgebaut werden, dass sich Dinge verändern. Da kommen vielleicht auch neue Führungskräfte oder die, die bisher Führungskräfte waren, haben vielleicht Angst, dass ihre Rollen weggenommen werden. Wie war so ein bisschen so die Grundstimmung? Jetzt kennst du ja auch nur den einen Kunden und den anderen hast du dann erst später ein bisschen kennengelernt. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus deiner Brille erzählen, was die Basis war.
Klar, jede große Veränderung bringt Unruhe, bringt Gerüchte und Ängste. In dem Sinne, was ich dort erlebt habe, war jetzt nicht anders als in anderen großen Veränderungsprojekten. Denn es war klar, dass keine Mitarbeiter abgebaut werden sollten. Also es waren, wie du sagtest, zwei sehr identische Häuser von der Größe, vom Erfolg, von den Strukturen, gleiches Produktportfolio, damit auch gleiche Organisationsstruktur. Die einzigen, die sich wirklich etwas Sorgen machen mussten, waren die Führungskräfte. Weil es natürlich für alle Bereiche zwei Bereichsleiter gab. Und klar war, es macht nur künftig nur Sinn, wenn es jeweils nur einen Bereichsleiter gibt für ein Thema. Also für eine IT nur einen IT-Leiter, für Personal nur einen Personalleiter.
Ja, das ist bestimmt gleich ganz spannend, weil wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, wie ihr das aufgelöst habt. Aber erstmal ganz am Anfang des Projektes. Jetzt hast du da den Auftrag bekommen, großes Projekt. Das hast du gesagt, Ende 2019 ungefähr hat das Ganze angefangen. Jetzt hast du das Projekt auch noch in der Pandemiezeit auch noch begleitet. Das heißt, gerade Vor-Ort-Termine waren eher schwierig, musste viel remote machen. Da ist ja dann auch der Vertrauensaufbau automatisch ein bisschen schwieriger geworden, weil man sich vor Ort nicht in die Augen gucken konnte. Wie bist du bei dem Ganzen herangegangen? Du hast diesen Auftrag bekommen, klar, da habt ihr erstmal eine Klärung gemacht. Aber was waren so die ersten Schritte, um da auch, du hast ja sehr viel mit der Kultur zu tun gehabt. Das heißt, da geht es ja auch viel um Vertrauensaufbau, um diesen ganzen Veränderungsprozess ja auch erstmal vertrauenswürdig zu starten. Was hast du gemacht? Hast du erstmal mit allen Leuten gesprochen? Hast du erstmal Workshops gemacht? Wie bist du vorgegangen? Wie war so der Plan?
Mhm. Ja, also wir hatten gerade die ersten Monate waren zum Glück noch vor der Pandemie, dass wir uns da noch frei bewegen und begegnen konnten. Es kam bei dem Geschäftsmodell von dem Kunden hinzu, dass das sehr eine Flächenorganisation ist, also sehr viele kleine Standorte hat und nicht in einer Zentrale zusammenläuft, sodass das auch noch sehr verteilt gelagert ist. Ich arbeite da sehr gerne mit einem Wandelteam oder einem kleinen Change-Team. Und da ist aber schon wieder auch ein kultureller oder ein spannender Faktor, nämlich wie kommt so ein Team zustande? Und ich hatte die Größenordnung vorgegeben, habe gesagt, wir wollen so 6 bis maximal 8 Personen haben, verschiedene Blickwinkel drin, also von Mitarbeitern, auch eine Führungskraft, auch die vom Betriebsrat jemanden dabei, und wollte das eigentlich in einem Bewerbungsverfahren machen, also schon dadurch Kontakt zum Unternehmen, zur Belegschaft aufnehmen, indem wir sagen, da passiert was, ihr habt die Möglichkeit mitzugestalten, ihr seid eingeladen, wer hat Interesse, mit welcher Motivation. Also das schon als Maßnahme zu nehmen des Zusammenwachsens. Da kam aber dann eine Denke, schon wurde sichtbar, dass jede Seite der Fusion sich gleich repräsentiert haben wollte. Also es musste dann eine Führungskraft von beiden Häusern sein und ein Betriebsratsmitglied von beiden Seiten und ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von beiden Seiten. Und die wurden leider nicht, durften sich nicht selbst auswählen und bewerben, sondern die wurden nominiert. Das war so, noch bevor es wirklich losging, schon im Hintergrund gelaufen. Ich habe dann gesagt, ich arbeite generell mit dem, was ich vorfinde. Insofern bin ich natürlich damit gestartet. Es hat sich aber später herausgestellt, dass eben die Rahmenbedingungen für diese Mitarbeiter nicht ganz klar waren. Komme ich vielleicht später nochmal drauf. Du hast ja eher gefragt, wie bin ich jetzt so vertrauensbildend vorgegangen. Und ich erinnere mich noch gut, das erste Treffen mit diesem kleinen Change-Team haben wir uns morgens getroffen, kurz vorgestellt, kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, lasst uns Aushänge hier im Gebäude verteilen, dass wir nach der Mittagspause zur Verfügung stehen. Und die so, was soll man denn da sagen? Wir haben da noch gar nichts erarbeitet, wir haben da noch gar keine Präsentation oder Rede parat. Ich so, nein, das ist genau das, wie wir vorgehen wollen. Wir wollen in Kontakt kommen. Wir wollen den Leuten zuhören, wir wollen für die Leute da sein. Und dann waren sie ganz offen, neugierig, was das ist. Und nach der Mittagspause kamen dann 25, 30 interessierte Mitarbeiter, die den Aushang gesehen haben und gesagt haben, Mensch, wer seid ihr, was macht ihr, was gibt's? Und so kamen gute Gespräche. Und wir hatten dann auch schon die ersten Fragen, was treibt die Leute um, was wird auf den Fluren in die Büros gesprochen? Und wir hatten natürlich auch gleich ein Erlebnis in dem Change-Team. Wie kann man arbeiten? Weil so zu arbeiten war denn sehr ungewohnt.
Ja, du weißt ja, die Rahmenparameter also sind ja auch eher so klassischer Natur, hast du gesagt, also eher klassische Arbeitsweise. Das hast du ja auch schon angedeutet, das Team, als ich es gegründet habe, da war dann auch gleich eher so eine hierarchische Anordnung, wer kommt da jetzt so rein? Ich stelle mir das schwer vor, wenn du von extern dort reinkommst und versuchst von Anfang an so einen offenen Prozess zu leben, so einen vertrauenswürdigen Prozess zu leben, diesen ganzen sehr ungewissen Fragen, weil du wusstest ja auch noch nicht so 100%, was in jeder Woche, in jedem Schritt passiert, sondern das war ja Teil deines Auftrags, das auch zu erarbeiten mit den Leuten gemeinsam. Das heißt, du konntest ja teilweise auch gar nicht sagen, was in 2 Monaten exakt passiert, weil diese Termine oder diese Workshops teilweise ja noch gar nicht stattgefunden haben. Das muss ja am Anfang auch sehr schwierig gewesen sein, für die Leute auf gewisse Fragen gar nicht antworten zu können, weil da gab es doch bestimmt auch Ängste, die da mitgekommen sind. Also verliere ich vielleicht doch meinen Job, auch wenn gesagt wurde, es wird kein Personal abgebaut. Was ist denn mit der Verantwortung, die ich gerade trage? Wird mir die dann weggenommen? Muss ich jetzt alles teilen? Was ist denn, wer bewertet denn hier nachher was? Wer kann denn eigentlich einschätzen, wenn wir uns jetzt mergen, dass wir hier vielleicht die bessere Arbeit machen als die anderen und so weiter? Und sind wir dann einfach so ein Riesenteam und die habe ich ja gar nicht kennengelernt. Was denn, wenn ich die Nase da drüben nicht mag? Was passiert denn dann am Ende des Tages? Also gibt es ja ganz, ganz viele, können wir ja immer ins Kleingeteil gehen. Was ist denn, wenn die andere Kaffeemaschine anschaffen wollen, die ich dann nicht mehr mag? Also irgendwann bricht es ja dann auch sehr auf sensible persönliche Befindlichkeiten runter. Wie seid ihr da am Anfang rangegangen? Du hast ein bisschen Flurfunk mitbekommen. Auf welcher sachlichen Ebene haben diese Diskussionen am Anfang stattgefunden?
Vielleicht muss ich noch ein bisschen zu den Rahmenbedingungen sagen. Also wir haben offiziell bei so einer Fusion in so eine Vorbereitungsphase eingestiegen. Also sobald klar war vom Aufsichtsrat, man will fusionieren, bis zu dem Tag, wo der offizielle Fusionsdatum war, war so ein halbes Jahr hatten wir Zeit. Und in diesem halben Jahr, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es war eine Spezialberatung an Bord, auch mit mehreren Mitarbeitern. Und die hatten einen sehr klaren Zeitplan, weil die schon mehrere solcher Fusionen begleitet haben. sodass das natürlich ein Anker war für alle, wo wir wussten, okay, zu dem Zeitpunkt ist eine Personalauswahl bei den Führungskräften, steht die. Zu dem Zeitpunkt werden technische Systeme X und Y miteinander gemerged. Und das war für uns, die wir jetzt von der Kulturseite kamen, immer ein ganz guter Anker, dass wir sagen, den technischen Prozess, den können wir schon ganz gut auch Antworten geben und als Orientierung geben. Und die anderen Dinge nehmen wir mit, haben wir keinen Druck, sofort Antworten zu geben, sondern haben wir uns sehr in die zuhörende Rolle begeben. Erstmal verstehen, Brücken bauen, Dinge, die uns aufgefallen sind, die wir beobachtet haben, ans Management, an den Vorstand auch zurückspiegeln, gucken, wie dort die Reaktionen sind. Und so hat sich das nach und nach ergeben.
Und wie war das dann so von der kulturellen Entwicklung her? Also da waren noch bestimmt viele Ängste da, dadurch auch vielleicht auch viele Widerstände. Ihr habt jetzt schon, du hast schon gesagt, ihr habt auf jeden Fall den ersten Flurfunk schon mal bekommen. Das ist schon mal eine sehr nette Maßnahme auf jeden Fall, um erstmal so offen reinzuhören, erstmal den Raum aufzumachen, zu gucken, worüber müssen wir uns Gedanken machen. Was waren dann so die nächsten Schritte mit diesem Change-Team, was du aufgebaut hast? Das hattet ihr dann mit jedem Team auch nochmal einen Workshop gemacht? Habt ihr jedes Team einzeln gemerged? War das so ein Big Bang? Jetzt gibt es immer so ein bisschen so diesen Fahrplan, den ihr euch dann an den ersten Terminen so ein bisschen ausgedacht habt, an dem wir uns dann auch so ein bisschen langhandeln können, wie so die nächsten Schritte dann am Ende des Tages auch waren.
Also wir hatten schon als große Blöcke bis zum großen Merger hatten wir zwei große Strategietagungen, haben wir es genannt, also mit der kompletten Führungsmannschaft. Die Idee war, dass wir mit dem Change-Team bis oder immer zwischen diesen großen Meetings Beobachtungen sammeln, Wahrnehmungen als Sensornetzwerk quasi für die Organisation dienen und das dort mit den Führungskräften verarbeiten. Dass dann ab dem Zeitpunkt der offiziellen Fusion die Bereichsentwicklung losging. Also sobald dann klar ist, wer den Bereich führt, in allen Bereichen Teamentwicklung zu machen und eben wirklich eine Bereichsstrategie zu finden, die Bereichssysteme kennenzulernen sich und eben als Bereich zu funktionieren. Und was wir uns auf der Kultursicht noch vorgenommen hatten bis zu diesem Startpunkt, war, die Menschen zusammenzubringen. Also möglichst viele Kontaktpunkte schaffen, wo man sich begegnet, wo man sich kennenlernt, wo man Nähe aufbauen kann, weil meistens erledigen sich Ängste und Sorgen, wenn man die Menschen kennt. Und das war dann vom Weinfest über mal einen gemeinsamen Grillabend im Hof. Wir haben Besuchstouren gemacht, dass also kleine Teams sich getroffen haben und in die andere Stadt gefahren sind, dort mal begrüßt wurden und durch die Büros geführt wurden. Und solche Maßnahmen waren so ein bisschen der Startpunkt.
Das sind ja schon sehr große Maßnahmen auch. Und nebenbei, also ihr habt einen sehr schnellen Zeitplan auch gehabt. Ein halbes Jahr musste das durch sein. Da gab die Technik wahrscheinlich auch einiges vor, beziehungsweise Regulatorien wahrscheinlich auch. Jetzt läuft das Tagesgeschäft ja auch im Hintergrund weiter und jetzt hast du die Führungskräfte ja auch sehr stark, ja, ich sag mal, eingebunden gehabt und ja auch entschieden, das war einer der ersten Maßnahmen, wo du jetzt gesagt hast, dass auf jeden Fall erstmal klar war, okay, wer wird die neue Führungskraft in dem neu geformten Team, sage ich jetzt mal, also aus den zwei Personalteams ist ja dann eins geworden und wer übernimmt dann dort für die Führungsrolle letztlich, damit da dann auch schnell die Maßnahmen ergriffen werden kann zum Thema Teambuilding, zum Thema Teamforming, Prozesse nachziehen, zum Kennenlernen und so weiter. Wie habt ihr denn entschieden, welche von diesen beiden Personen am Ende immer diese eine Führungsrolle bekommen habt? Das haben die ja bestimmt nicht alle einfach so freiwillig abgegeben und gesagt, ja, wir gucken mal, wer die neue Führungskraft wird, sondern die hatten ja bestimmt auch alle Bedürfnisse, diese Rolle auch in Zukunft auszuführen.
Klar. Und deswegen darfst du so einen Prozess auch nicht allzu lang ziehen. Also da waren, ich weiß jetzt nicht mehr genau, maximal 2, maximal 3 Monate Zeit von dass diese Besetzung stattzufinden hatte. Es wurden alle ausgeschrieben. Also es wurde alles, wurde keiner gesetzt, sondern jeder hatte die Möglichkeit, auch welche, die noch nicht in dieser Rolle waren, sich darauf zu bewerben. Es war ein klarer Kriterienkatalog, nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern auch kulturelle Kompetenzen. Da haben wir wieder mit rein gewirkt, nach denen ausgesucht wurde. Und so mussten sich alle bewerben. Das waren dann schon die ersten Überraschungen, dass auf manche oder manche sich gar nicht mehr beworben haben oder sich auf einen ganz anderen Bereich beworben haben oder welche Mitarbeiter sich plötzlich berufen fühlten, sich zu bewerben.
Das ist schon mal ein sehr interessanter Punkt, dass du sagst, manche haben sich gar nicht mehr beworben. Das wäre jetzt etwas, wo man jetzt so rein rational vielleicht mal drauf gucken würde, denkt so, ah, ich bin doch Führungskraft, ich habe doch diese Rolle ausgeführt, die würde ich doch auch in Zukunft gerne ausführen wollen. Habt ihr da so ein bisschen reingeguckt, warum das passiert ist bei den einzelnen Personen? Oder habt ihr das einfach aufgrund der vielen Aufgaben, die ihr hattet, einfach mal so hingenommen, dass das passiert? Also warum haben die Leute das gemacht? Gab es da auch schon so Reflexionsphasen, wo Leute gemerkt haben, hey, das ist mir eigentlich zu viel, ich bin eigentlich eher im operativen Business viel, viel stärker. Es ist schön, dass ich gerade sogar die Führungsaufgaben abgeben kann und das vielleicht eine andere Person macht. Oder ich sehe mich vielleicht eher im Personalbereich und gar nicht mehr im Finanzbereich etc. Also das ist schon mal eine sehr, sehr interessante Entwicklung, dass das entstanden ist.
Ja, ich habe zwei Fälle noch vor Augen. Dem einen war es sozusagen noch 2-3 Jahre bis zur Verrentung. Der einfach sagte, das will er sich gar nicht mehr antun. Jetzt nochmal in so einer großen Veränderung da Verantwortung zu tragen. Der ist eher in eine beratende Rolle gegangen. Bei einem anderen, der über Vorgespräche mit seiner Führungskraft eben gemerkt hat, dass er schon bei dem kleineren Haus an seine Belastungsgrenze kam. Und er dann gesagt hat, nee, noch mal größer. Quasi eine Verdopplung meiner Teamgröße, meiner Verantwortung. Das traue ich mir einfach nicht zu. Und fand ich dann einen mutigen Schritt. Und es wurde auch von dem Vorstand auch entsprechend gewürdigt.
Ja. Ja, das ist sehr, sehr schön, dass die Leute das auch erkennen und man da auch dann so offen anscheinend reingegangen ist und das auch zugelassen hat. Was mich so ein bisschen zur nächsten Frage bringt, ich habe gesagt, ihr habt ein offenes Bewerbungsverfahren gemacht. Wer saß denn auf der anderen Seite und hat die Bewerbung denn gegengeprüft? Also wer hat denn entschieden, wer diese neuen Führungskräfte am Ende werden? Also wer hat denn das Personalgespräch bzw. das Bewerbungsgespräch am Ende geführt?
Also da war ein Personaldienstleister noch dabei mit Profis für Bewerbungsgespräche. Aber natürlich die Entscheidung hat der Vorstand getroffen. Das muss ich vielleicht nochmal erklären, wie die Vorstandsauswahl zustande kam. Denn beide Häuser hatten ja auch oder Vorstände, beiden Fällen jeweils 3. Und der CEO von dem einen Haus ist in Rente gegangen. Das hat überhaupt erst die Tür geöffnet für die Fusion. Und damit war klar, dass der andere CEO auch CEO bleiben wird von dem fusionierten Haus. Und die beiden anderen Vorstände mussten sie schon im Vorfeld bewerben. Das heißt, es war schon, bevor überhaupt die Fusion offiziell verkündet wurde, war schon gesetzt, welche 3 Personen im Vorstand sind. Und diese 3 Personen haben dann auch entsprechend die Richtungsentscheidung getroffen, die Besetzungsentscheidung.
Fandst du das sehr sinnvoll? Das ist ja auch ein sehr hierarchisches Vorgehen. Da gibt es dann die 3, die dann auch später entscheiden. Das heißt, man hat das nicht auf der kompletten Organisationsebene am Ende des Tages ausdiskutiert. Ich spreche den Fall gerade an, weil es ist sehr, sehr spannend. Wir haben selber letztes Jahr eine Ausgründung bei uns gehabt und haben einen Teil unseres Geschäftsbereichs, eine GmbH, ausgegründet und haben währenddessen noch 4 andere, zwar etwas kleinere, aber trotzdem 4 andere Organisationen, auch mit einem sehr ähnlichen Setup, waren ebenfalls Atlassian-Partner, bei uns reingemerged. Und wir haben sozusagen sehr ähnliche Fälle gehabt, dass wir dann halt plötzlich Gesellschafter hatten, Geschäftsführer auf der anderen Seite hatten, die Rollen haben sich teilweise gedoppelt und so weiter. Und wir uns dort auch auf der Organisationsebene alle einig werden mussten, wie wir diese Rollen verteilen. Nur, dass wir durch unsere Selbstorganisation niemanden hatten, der sich halt hingestellt hat und hat gesagt, ja, Person A, Person D, Person F werden jetzt halt die Führungskräfte, sondern wir haben das sozusagen gemeinschaftlich untereinander irgendwie ausgemacht in der Selbstorganisation. Deswegen frage ich gerade so nach, wie gut das funktioniert hat auf der Seite und wie gut das Ganze dann auch angenommen wurde. Also wie viel hat sozusagen die, ich nenne es jetzt mal die C-Level-Kultur und die C-Level-Hierarchie da auch positiv eingewirkt, dass das auch so dann verlaufen konnte?
Ich glaube, man muss erstmal die Gegebenheiten sehen und die Eigentümerstruktur ist ja immer unterschiedlich. Und hier waren es jetzt eben keiner der Vorstände war Eigentümer oder war, war wirklich Angestellte. Geschäftsführung waren sie. Ich glaube, es hätte eine sehr viel stärkere Involvierung des Aufsichtsrats gebraucht, um das freier noch zu gestalten. Und deswegen unter diesen Gegebenheiten war das sehr hilfreich, dass diese Entscheidung getroffen war, weil ansonsten wäre das Unternehmen kopflos gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wer hätte dann entscheiden können? Also da wären so viele Unbekannte gewesen und die Notwendigkeit zu handeln und voranzugehen, dass es nicht funktioniert hätte. Und die Eigentümer haben sich eben nicht eingebracht, ja, also Verwaltungsrat. Jetzt kann man noch im Nachhinein schauen, wie erfolgreich war es denn? Ja, und ich sind jetzt ja ein paar Jahre vergangen und von den 3 Vorständen ist nur noch der CEO noch da und hat sich inzwischen 2 weitere Kollegen an seine Seite geholt. Aus meiner externen Brille, auch mit der Kultursicht, auch passend, weil jetzt funktioniert das Team oder harmonisiert das Team? Weil die Auswahl dieses Dreiergremiums war nicht aus kulturellen Gesichtspunkten getroffen. Also war nicht getroffen, was ist eigentlich das beste Team für dieses Haus, sondern was ist eigentlich so aus politischen Entscheidungen, aus Sachzwängen, wem man was versprochen hat, was ist eigentlich eine mögliche Lösung. Und das hat sich ausgewirkt, das hat sich unheimlich ausgewirkt, weil die drei sich gar nicht so gut kannten, weil sie ja aus zwei verschiedenen Welten kamen, dass die auch in ihrem tiefen Verständnis, wie sie Unternehmen sehen, wie sie Führung denken, eben anders getickt haben. Und die Mitarbeiter haben dafür ja ein sehr feines Näschen. Ja, die spüren das, wissen sofort, mit welchem Thema sie sich an wen wenden, wo sie eine Entscheidung bekommen oder wo sie eben eher befürchten, da kriegen sie eine negative Entscheidung. Das ist den Mitarbeitern oft viel, viel bewusster und klarer als so einem Gremium selbst.
Wie groß war das Problem dahinter? Das war jetzt kein so ein richtiges Team, weil die sich nicht so 100% einig waren, von der Kultur, wahrscheinlich auch von der Haltung her nicht exakt gleich waren. Und du schreibst es gerade schon so, dieses Mama-Papa-Syndrom. Wenn Mama Nein sagt, gehe ich zu Papa. Und das ist ja da wahrscheinlich auch so genauso gewesen. Im Zweifel bin ich immer zu demjenigen gegangen, der eben aus meinem Systemhaus kam, wo ich weiß, der kennt mich, der kann den Fall vielleicht besser einsortieren. Oder ich weiß halt, auf der anderen Seite sitzt jemand, der sagt immer ja, also renne ich halt zu dem. Wie habt ihr da auch so eine Geschlossenheit zwischen diesen ganzen Entscheidungen hergestellt? Wie habt ihr solche, sagen wir mal, unterschwelligen, ich gehe am Prozess vorbei, Entscheidungen eingestellt? Wie gesagt, da war ja bestimmt auch sehr viel Politisches so drumherum. Das passiert automatisch in solchen Konstellationen ja automatisch oder auch in diesen Teambuilding-Maßnahmen müssen Entscheidungen getroffen werden. Und das hat jetzt nicht nur was mit der Technik zu tun, sondern ja auch viele Teamprozesse und so weiter. Und da kommt es eben sehr, sehr stark auch auf Führungsrollen an in dem Moment, dass da Dinge ja auch entschieden werden. Ob das jetzt eine Einzelperson macht oder ob das das ganze Team macht oder man hat das verteilt, sei erst nochmal dahingestellt. Aber auf jeden Fall musste ja relativ viel entschieden werden. Wie habt ihr das so ein bisschen eingefangen, wenn die sich nicht immer so 100% einig waren? Habt ihr das thematisiert? Habt ihr das angesprochen? Habt ihr das transparent gemacht?
Ja, also definitiv, weil sonst funktioniert das nicht. Mit dem CEO habe ich ja vorher schon zusammengearbeitet und da war eine gute Vertrauensbasis. Und wir haben auch gemerkt, sonst hätte er mich ja auch gar nicht angesprochen. Ich arbeite so in der Kultur, die ihm auch wichtig ist, die er auch gerne weiter prägt. Und wir sind regelmäßig essen gegangen, war da meistens wirklich Abendessen, wo er sehr offen war. Also er hatte sich des Themas angenommen, er wusste, wie wichtig Kultur ist und wie wichtig es ist, zuzuhören. Und insofern hat er auch den Austausch auch immer wieder gesucht oder hatte immer Zeit für mich, wenn ich Punkte hatte, wo wir dann sehr offen gesprochen haben. Und aber eben, weil wir dort auch thematisiert haben, dass das Vorstandsgremium, wenn sie nicht aufpassen, auch ein Teil des Problems wird, haben wir dann auch mit dem Gremium gearbeitet, also kleine Vorstandscoachings gemacht. Wir haben uns auch mal in ganz anderen Stadt getroffen, damit es keiner mitbekommt, wo wir daran das geredet haben, ja, gesagt haben, so könnt ihr untereinander reden, zu zweit, aber wenn ihr das nicht klärt, das breitet sich aus in der Organisation und das ist nicht gesund.
Wie gut hat das dann funktioniert, Tacheles zu reden in so einem Moment? Also wie gesagt, ich stelle mir das weiterhin sehr, sehr schwer vor, auf dieser Ebene auch einfach sauber zusammenzukommen und jeder tickt ja auch ein bisschen anders und dann sitzen da zwei Personen voreinander, die sich dann halt plötzlich einig werden müssen oder wenn sie sich nicht einig sind, zumindest nach außen hin die gleiche Stärke plötzlich zeigen und über ihren Schatten springen und das dann auch entsprechend, ich sag mal, im Sprech auch gleich kommunizieren. Also selbst wenn sie sagen, hey, wir sind uns nicht einig, aber ich weiß, wir sind uns nicht einig, aber hey, Klaus, ich nehme einfach deine Ansicht an und wir kommunizieren das jetzt nach außen. Ich werde das niemals so gut transportiert bekommen an meine Mitarbeitenden, wie du das denen weitergibst, weil du ja letztlich für diese Entscheidung oder für diese Haltung ja auch brennst und ich das einfach nur mittrage, sage ich mal ganz vorsichtig. Das ist ja auch unfassbar schwierig dann in der Kommunikation innerhalb des Projektes rein.
Ja, also ich kann ja mal vielleicht ein paar Beispiele bringen, wo man das so erlebt hat. Jetzt springen wir ein bisschen im Projektverlauf und sind schon in der Pandemie, wo natürlich dann auch viel aus dem Homeoffice gearbeitet wurde, wo einer der beiden Vorstände, der ein anderes Verständnis von Arbeit hat, also ich glaube, in unserem Sprech wäre das eher Old Work oder hierarchische Führung, er rief mich an und sagte, er hätte den Wasserverbrauch in der Stadt analysiert und es wäre ja immer um 10 oder um 11 Uhr ein Peak im Wasserverbrauch. Die Leute würden ja alle um die Uhrzeit, wo sie arbeiten sollten, einfach nur duschen und lange schlafen. Und dann haben telefoniert in dem Moment und du weißt, du redest mit dem Vorstand, mit deinem Auftraggeber und wenn der dir sagt, was er haben will, kannst du ihm zwar Argumente nennen, aber du kannst nicht komplett Kontra geben. Und das war dann immer wieder die Frage, wie ich das dann auch immer wieder eingefangen habe, wie ich versucht habe, es ihm zu vermitteln und dann eben versucht, zu einer Aussprache erstmal zu kommen. Am Ende des Projekts hat er dann auch das Haus verlassen. Es war jetzt nicht jetzt sozusagen, dass das auf meine Wirkung hin, sondern es war klar, es funktioniert nicht in so einem großen Haus, was es dann am Ende war, wenn der Vorstand nicht in die gleiche Richtung zieht.
Ja, das ist bestimmt unfassbar schwierig dann auch. Also gerade wenn auf so einer kleinteiligen Ebene dann auch angefangen wird, Controlling zu betreiben und da Dinge zu kontrollieren, die nicht kontrollierbar sind oder auch Rückschlüsse gezogen werden, die gar keinen Sinn ergeben dann teilweise, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig dann auch geschlossen, so ein Projekt dann auch durchzuziehen. Wir sind jetzt gerade schon so ein bisschen reingesprungen, hast du gesagt, in dem Projekt. Es gab sozusagen dieses Mini-Vorprojekt, wo der Vorstand geklärt wurde, wer die Führungsriege ist, die neue Führungsriege ist. Und dann war so der erste große Schritt, alle Leute erstmal so ein bisschen zusammenzubringen, das Wandelteam aufzustellen und innerhalb dieses Wandelteams dann auch herzustellen, dass die neuen Führungskräfte, also die Führungskraft im Personal, in der IT und so weiter, alle neu besetzt werden. Da wollen wir jetzt gar nicht so tief reinspringen, wie jetzt die Besetzungsverfahren waren. Du hast schon gesagt, es gab vor allem eine externe Agentur, die da auch unterstützt hat. Und da wurden jetzt alle Leute dann auch, sagen wir mal, neu besetzt. Ich habe gesagt, es war sehr wichtig, das auch schnell zu tun und dann auch in die nächsten Schritte reinzukommen. Und jetzt wird es ja ganz spannend. Bis dahin war es wahrscheinlich noch ganz gut planbar, was ihr machen wolltet. Und alles danach ist ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, partizipieren auf das, was dann gerade passiert, das, was dann wahrscheinlich gerade aufkommt. Wie viel Plan hattet ihr zu dem Zeitpunkt noch und wie viel von diesem Plan hat dann zu dem Zeitpunkt auch noch ganz gut funktioniert?
Ja, hast du einen guten Punkt angesprochen, weil da zu der Phase wird es natürlich schon sehr wild. Zum einen, weil der Druck vom Projektplan aus technischer Integration extrem ambitioniert war und die Leute neben dem Alltag, wie du vorhin auch sagtest, natürlich diese ganze Veränderungsarbeit hatten und dann aber mit den Entscheidungen auch die Standortentscheidung war. Also die zwei Hauptsitze waren zwar in der Nähe, aber es waren doch 40, 50 Kilometer getrennt voneinander. Und man sich ja entscheiden, oder es wurde dann eben entschieden, an welchem Standort sitzen welche Bereiche. Stark gekoppelt natürlich an die ausgewählte Person auch, nicht immer. Es gab auch verteilte Teams, aber natürlich gab es so ein bisschen Vordefinition. Das bedeutete natürlich für die Mitarbeiter direkte Betroffenheit. Der muss ich plötzlich fahren, wo ich bisher mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit gehen kann, muss ich plötzlich jeden Tag dreiviertel Stunde pendeln, einen Weg, was natürlich dann zu großem Unmut geführt hat. Das heißt, da hat man das ganze Thema Wege und Fahrten und ob man dann überhaupt dahin ziehen muss. Das war dann ein großes Thema für uns in der Kultur. Da konnten wir uns gar nicht so tief mehr einmischen in dem Zeitpunkt, die Fachspezifika von den einzelnen Gruppen.
Wie federt man sowas ab? Da geht es jetzt sehr um persönliche Befindlichkeiten. Wie geht man da so ran? Sucht man da so 1-zu-1-Gespräche? Bietet man da Coaching an? Versucht man da einfach immer präsent vor Ort zu sein und immer reinzuhören in die ganzen Teeküchen, das mitzukriegen und dann da zu partizipieren? Oder stellt man irgendwie so eine Art Sprechstundenschild auf und sagt so, hey, wenn ihr ein Problem habt, kommt vorbei, wir reden drüber. Wie seid ihr so da in dieser Situation vorgegangen, dass so Dinge nicht hochkochen? Nicht so im Sinne, dass es am Ende nicht hochkocht, sondern im Sinne von, dass das Geschäft nicht geschadet wird, weil wenn die Leute sich plötzlich nur noch damit beschäftigen, passiert ja der operative Alltag irgendwann auch gar nicht mehr.
Ja, aber also wir wollten es eben auch nicht unter den Teppich kehren, weil es muss ein bisschen hochkochen. Wenn es da ist, muss es auch gesehen werden. Sprich, wir haben dem auch Raum gegeben in den internen Medien, also auch mal einen Artikel dazu gemacht oder den Leuten eine Stimme verschafft. Wir haben verschiedene Formate gemacht. Wir hatten so ein Vorstandsfrühstück, ein regelmäßiges, wo die Leute und wo wir manche dann auch gebeten haben, auch hinzugehen und das Thema anzusprechen. Wir haben ganz viel mit dem Betriebsrat da ganz eng zusammengearbeitet, dass der eben nochmal eine besondere Vertrauensbasis hat, auch Einzelgespräche führen kann und uns nur Muster und ja die Themen weitergibt und nicht also anonymisiert, dass die Mitarbeiter sich da nicht aus der Deckung wagen müssen. Wir haben auf einfach zugehört, ja, diese Gespräche, die wir ganz am ersten Tag gemacht haben, die haben wir regelmäßig gemacht, sind auch an die einzelnen Standorte gefahren, plötzlich in der Mittagspause aufgeschlagen, gehört, wie geht's euch? Da haben wir dann gemerkt, da trennt sich das Thema in die an den einzelnen Standorten sind, ja, in der einzelnen Bankfiliale, die natürlich kaum betroffen waren, weil die gab's ja nur einmal. Ja, und das blieb auch bestehen und da gab es ein Team und da gab es eine direkte Kundschaft vor Ort. Die waren gar nicht so betroffen, sondern es waren dann natürlich die Mitarbeiter an den zwei großen Zentralen.
Also die eher Verwaltung gemacht haben, also Buchhaltung, Finanzen, IT, etc.
Genau, und die ganze Backoffice-Abwicklung bei der Bank, ja, die ganze Bearbeitung der Kundenfälle auch.
Ja. Okay, wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Also jetzt habt ihr sozusagen bei Doing diese kleinen, aufkochenden Themen adressiert, es auch teilweise bewusst hochkochen lassen, um es einfach auch Raum zu geben und zu sagen, hey, es ist auch vollkommen okay, dass diese Themen da sind, dass man das nicht unter den Teppich kehrt und sagt so, ja, da finden wir schon eine Lösung, komm mal wieder runter, wir klären das schon, komm morgen hier 1-zu-1-Gespräch, kriegt keiner mit und dann wird das schon geklärt, sondern es auch entsprechend Raum zu geben und zu zeigen, präsent zu sein, wir sind da, wir hören das, wir verstehen, dass diese Themen auch da sind. Wie ging es jetzt weiter so in diesen ganzen Teambuildingsmaßnahmen? Du hast schon so ein paar Dinge auch angesprochen, ihr habt dann Teamtreffen gemacht, ihr habt euch vor Ort getroffen, soweit das mit Corona dann auch alles letztlich dann immer wieder möglich war, aber jetzt mal so rein operativ in diese neuen Teams dann rein, habt ihr da eine bestimmte Strategie gehabt, habt ihr die symbolisch gesehen die alten Teams auch komplett aufgelöst und gesagt, jetzt kommt Personal 1, Personal 2 und jetzt gibt es halt Personal 3 und habt da wirklich dann auch bei Null angefangen, wie habt ihr dann so ja, so Arbeitsweisen dann auch ausdiskutiert, die bei dem einen oder dem anderen Team dann gut oder schlecht funktioniert haben.
Das sind viele Punkte. Vielleicht aber bevor wir in die einzelnen Teams rein sind, war für uns wichtig, dass wir skalieren, dass wir uns als kleines Change-Team, als kleines Kulturbotschafter, dass wir mehr Menschen mit aktiv in die Gestaltung reinbekommen. Da haben wir eingeladen und dort war es dann freiwillig zu sagen, wer will mitgestalten, alles, was neben der wirklich fachlichen Thematik stattfindet, und haben eher im Community of Practice Gedanken ein Event organisiert, wo jeder zusammenkommen konnte, so als Kickoff. Und da kamen dann, ich glaube, beim ersten Treffen so 25, 30 Leute zustande. Mit denen haben wir gesagt, was uns in der Kultur, was uns da umtreibt, was wir eigentlich erreichen wollen, und haben gefragt, was habt ihr für Ideen, was ihr gerne machen würdet? Was für euch, was wäre, damit ihr zusammenwachst, damit ihr das Gefühl habt, das ist euer Unternehmen und nicht zwei geteilte Unternehmen. Und da kamen Ideen, dass eine Gruppe sagte, wir würden gerne wieder so einen internen Newsletter machen, der wurde mal eingestellt, da würden wir gerne also so eine Art Unternehmenszeitung machen. Eine andere Gruppe hat sich gefunden und hat gesagt, Mensch, wir würden gerne Besuche organisieren und auf gemeinsame Feste gehen. Und wir hatten dann, glaube ich, 12-13 Themen. Es gab auch eine Gruppe, die Agilität machen wollte, die sagt, wir wollen neue Arbeitsweisen ausprobieren und damit so ein bisschen die Vorreiter für Agilität sein. Wir hatten zu dem Kickoff dann auch den Vorstand dabei, zumindest zum Ende kamen die dazu. Wir haben denen vorgestellt, welche Ideen im Raum stehen und was wir machen wollen. Und die haben uns die Rückendeckung gegeben und haben gesagt, jawohl, das finden wir gut. Dafür dürft ihr euch auch Zeit nehmen, dafür dürft ihr mitarbeiten, auch in eurer Arbeitszeit. Dann hatten wir also 6 oder 7 von den Themen ausgewählt und haben daraus kleine Communities gemacht. Das waren dann zwischen 3 und 5 Mitarbeitern, die meistens begleitet noch durch mich, also durch Moderation und auch Impulse, dieses Thema vorangebracht haben.
Das ist ein sehr spannender Punkt. Das heißt, die Leute waren tendenziell, es klingt sehr, sehr offen dafür, hatten sogar Lust, Dinge auch aktiv zu verändern. Das hast du plötzlich angesprochen, manche wollen Agilität ausprobieren. Das sind ja schon sehr, sehr große Veränderungen in der Veränderung dann auch her drin. Also das klingt jetzt nicht so nach, neues Team, ich habe keinen Bock, ich warte mal ab, sondern da kamen schon wirklich auch Leute mit Ideen und haben da wirklich dann auch teilweise Kleinigkeiten eingebracht, um dann eben Maßnahmen zu ergreifen, dass das neue Setup dann auch funktioniert.
Definitiv, richtig? Ja. Und du hast also wirklich gesehen, wie viele Leute auch Lust haben auf Veränderungen. Da müssen wir vielleicht nachher nochmal auf die Kulturen der beiden Seiten eingehen, um das besser zu verstehen. Aber viele haben auch aufgeatmet, dass diese Fusion kommt, weil sie sich gefreut haben auf die Kultur des anderen Hauses und gemerkt haben, wow, jetzt kann ich mich viel mehr einbringen, jetzt muss ich weniger vorsichtig sein. Die hatten richtig Lust, die haben gebrannt, auch Neues zu machen. Die haben sich dann darüber, über diese Gruppe von dann 30 Personen, die wir dann so waren, plötzlich auch schon kennengelernt und gar nicht mehr das, von wo kommt ihr? Also es gab mal irgendwo so eine Aussage, dass dann so eine Gruppe sagte, Mensch, wir haben uns jetzt schon 3-mal getroffen und haben nie drüber geredet, eigentlich von welcher Seite wir kommen. Sondern man hat
schön, ja,
gemerkt, okay, man redet miteinander.
Glaubst du, dass es auch so ein bisschen Glück war, dass sozusagen die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt aufeinander getroffen sind? Oder glaubst du, dass ihr auch bestimmte Dinge im Projekt einfach durch die offene Kommunikation da auch sehr fördernd, sage ich mal, eingegriffen habt, dass das auch entstehen konnte? Vielleicht dann nochmal so ein bisschen schon mal so eine Vorreflexion. Was war sozusagen ganz entscheidend in den ersten Wochen, Monaten des Projektes, dass so etwas dann auch entstehen konnte?
glaube, entscheidend ist, dass du integer und authentisch bist. Also wir haben, klar, ich habe da viel reingebracht, auch mit Energie und Ideen, aber nur die Dinge, die auch in der kleinen Gruppe schon in Resonanz gingen, haben wir überhaupt weiterverfolgt. Also da haben wir auch einige Ideen verworfen. Und wenn wir haben die jetzt nicht versucht, mit irgendwelchen Agenturen hübsch zu machen und schön mit schönen Prospekten oder Anzeigen oder Logos, sondern wir haben versucht, das wirklich mit Eigenmitteln aus dem Herzen heraus zu gestalten. Und das hat die Leute, glaube ich, angesprochen, die damit in Resonanz, in Schwingung gegangen sind und gesagt haben, ah, in die Richtung macht es Spaß, in die Richtung will ich auch arbeiten.
Das ist schön. Das heißt, ihr habt so richtig den Kern eigentlich der Probleme getroffen. Ihr wart ganz nah am Menschen dran. Ihr habt die gleiche Sprache gesprochen. Das ist ja häufig auch so ein Ding, dass ihr gesagt habt, ihr habt keine PowerPoint-Schlachten gemacht, irgendwelche schön aufbereiteten Folien hingelegt, wo irgendwas draufsteht, sondern ihr wart einfach ganz nah am Menschen dran, an der operativen Tätigkeit, an den ihren Herausforderungen. Und da haben die sich dann abgeholt gefühlt. Und das war einer der Erfolgsfaktoren in dem Moment, ja. Richtig?
Und ich glaube, eine Aktion, die war so am da ist den Leuten, glaube ich, das Herz aufgegangen. Du hast richtig gemerkt, wie sie sich reinhängen, was sie auch am Wochenende, wo sie Zeit investieren. Das war nämlich von der Grundidee zu dem ersten Tag, wo das Unternehmen nur noch ein Unternehmen ist, wollen wir nicht einfach montags starten, sondern es soll irgendwie ein bisschen was Besonderes sein. Dann haben wir uns überlegt, was könnte ein schönes Symbol sein. Zusammenwachsen war als ein Thema im Raum gestanden, als ein Motto. Und wir kamen auf so ein Giveaway von einem kleinen Holzwürfel, wo man eine Banderole drum macht mit Unternehmensnamen und noch ein paar Sprüchen drauf, wo man aber eine kleine Mulde hat mit ein Stückchen Erde drin und einem Samen, den man dann eben entsprechend gießen kann, damit eine Blume wachsen kann. Und die Herausforderung war, ohne dass die Mitarbeiter das mitbekommen, am Tag, dass alle auf ihrem Schreibtischen dieses Giveaway haben, noch einen Block und Stift und noch irgendwie neue Visitenkarten dazu, das schon mit dem neuen Logo und alles ausgestattet sind. Und dann hat sich da eine kleine Truppe ganz heimlich organisiert, wie sie eben über Nacht am Wochenende in alle Gebäude reinkamen, wo ja oft gar keine Schlüssel, wo sie nur organisieren müssten, wie sie an die Schlüssel kamen, gerade bei so vielen Standorten. Und das haben die gemacht mit einer Leidenschaft und mit einer Freude und haben sich noch richtig gefreut, dass das überall geklappt hat. Und also es war sehr, sehr schön zu sehen, ja.
Das ist echt schön, wenn so ein richtiger Drive dann auch entsteht und Leute sogar auch unabhängig einfach am Wochenende einfach arbeiten und Bock haben, das dann zu machen. Und schöner Gedanke mit dem kleinen Samen, der dann auch wachsen kann aus dem Neuen dann heraus, von der Symbolik her sehr, sehr schön. Vielleicht nochmal auf die Teambuilding-Maßnahmen jetzt auch nochmal so eingegangen. Da sind wir eben gerade ein bisschen abgeschweift von die Themen, dass die Prozesse in den Teams sehr neu gemacht werden mussten. Jetzt hat es von der Kultur schon mal super geklappt. Aber wie war das jetzt so in der operativen Ausgestaltung? Vermutlich wird die Führungskraft dann auch sehr viel Einfluss darauf genommen haben, wie dieses neue Team dann letztlich gearbeitet hatte, also dieses Way of Working dann definiert hat. Da wurde wahrscheinlich auch sehr viel durch die IT dann vorgegeben, durch die Umstellung im Hintergrund, je nachdem, was für ein Team es dann letztlich war, dass da Prozesse überführt wurden, angepasst wurden etc. Das kam ja auch noch on top zum Teambuilding dann dazu, dass das ja auch einmal neu gemacht werden musste. Wie viel Einfluss hattest du da genommen und hattet ihr da auch bestimmte Maßnahmen ergriffen oder lag das eigentlich eher dann auf Aufgabe eher bei der Führungskraft?
Sowohl als auch, ja. Also es war so, das Motto war, das Beste aus zwei Welten nehmen. Also es gab keine Vordefinition, welches System, welcher Prozess, falls er denn überhaupt unterschiedlich ist, sich durchsetzt. Da war natürlich die Führungskraft maßgeblich in der Verantwortung, das zu moderieren und das dann auch umzusetzen. Wir haben dazu, da war ich dann auch oft dabei, eben Teamworkshops gemacht, wo sich oft die neuen Bereiche zum ersten Mal alle in Persona getroffen haben. Und dort in den Workshops haben wir eben geguckt, wie arbeitet ihr, wie arbeiten wir? Also jeder hat vorgestellt, wie er arbeitet. Ich habe dann so Übungen gemacht, worauf sind wir stolz bei uns, worauf auch nicht. Ja, also auch mal sich, also immer nur den Blick auf sich selbst halten, weil man hat zwar über die anderen was gehört, aber ich habe versucht immer zu vermeiden, dass man über die anderen redet oder was interpretiert. Und da wurde es dann oftmals schon eigentlich ganz klar, was sich durchsetzt, wenn die Leute gesagt haben, na, damit sind wir selbst nicht zufrieden. Das ist zu bürokratisch, dieses System, das hindert uns nur oder da sind wir ja unzufrieden. Und die anderen sagen vielleicht, wir haben was, da sind wir total stolz drauf. Komm, wir zeigen euch das mal. Dann war die Lösung eigentlich schon klar. In vielen Fällen hat es funktioniert und in den anderen musstest du dann entsprechend moderieren und ein bisschen Schleifen drehen, ja.
ein bisschen eingreifen. Wie, du hast jetzt auch gesagt, es gab teilweise dann ja auch komplett neue Führungskräfte. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass es auch Menschen jetzt gab, die plötzlich nicht oder die vorher nicht in der Führungsrolle waren. Wiefern habt ihr diese Menschen auch unterstützt? Also das ist ja sozusagen gerade auch noch der schwierigste Fall, den man direkt nach Antritt einer Führungsrolle dann auch einnehmen kann, wenn ich dann auch gleichzeitig ein Merch mit begleite im Hintergrund. Wie viel Coaching habt ihr dort angeboten, dass die Menschen dann dort auch begleitet wurden, dass die vielleicht ein Führungskräftetraining bekommen haben, dass die Hilfe hatten, dass die sich auch an Leute wenden konnten, wenn sie denn auch selber nicht mehr weiter wussten?
Genau, ich habe jetzt in den Beispielen habe ich jetzt ganz viel über die kulturelle Seite gesprochen, weil ich ja dafür auch als Projektleiter oder Berater geholt wurde. Aber ich hatte ja zur Einleitung gesagt, ich betrachte das immer ganzheitlich. Und um eine Kulturarbeit zu machen, muss ich ja wissen, wo will das Unternehmen hin, wo muss es hin, was ist die Strategie, was ist der Führungsstil, was sind die Werte, woran können wir uns also überhaupt ausrichten? Woran können wir oder wo können wir auch Antworten geben? Wo können wir entscheiden, wenn es nach links oder nach rechts geht? Woran entscheiden wir es denn? Das können wir ja nicht als eine kleine Arbeitsgruppe, können wir das ja nicht setzen, sondern das muss die gesamte Führung für das gesamte Haus oder mit der Belegschaft treffen. Und insofern habe ich in den Gesprächen mit dem Vorstand und auch in den großen Workshops mit der kompletten Führungsmannschaft dort eben, die habe ich moderiert, diese Themen angebracht. Also was hat eigentlich Kultur für einen Einfluss? Was brauchen wir, damit es zusammenwächst aus der Strategie? Was brauchen wir an Werten? Was brauchen wir an Führungsstil? Weil nur dann, also Schulung hatten wir natürlich auf dem Plan, dass wir den Leuten Führungstrainings geben. Aber der Trainingsinhalt ist ja wieder abhängig davon, in welche Richtung. Ne? Machst du eher gewaltfreie Kommunikation und Zuhören oder selbstbewusstes Präsentieren vor der Gruppe und dich durchsetzen? Also jetzt mal nur plakative Extrembeispiele, ja.
Wie viel Chaos war da so im letzten Viertel des Projektes dann auch? Also wie viel Struktur in deinem Kopf war da noch vom Vorgehensmodell und wie viel hast du so von Woche zu Woche eigentlich partizipiert, eigentlich auf das, was dann gerade passiert? Also wie viel musstest du dann sozusagen auch einfach noch, sagen wir mal, geschehen lassen und dann eben die richtigen Mittel pro Tag dann auch ergreifen? Also auch so ein bisschen zum Hintergrund, wie viel kann man da dann zu dem Zeitpunkt auch noch vorplanen überhaupt?
Na, ich trenne da ganz gerne zwischen so den Räumen, die ich brauche oder die so eine Veränderung braucht. Und die haben wir relativ gut beibehalten. Also so dieses Veränderungsteam, auch diese größere Gruppe mit den Communities, die Workshops mit den Führungskräften, der Einzelgespräch mit dem Vorstand, die haben wir beibehalten. Und das waren so die Räume, wo wir uns immer wieder getroffen und gesammelt haben. Die Inhalte, was wir vorhatten, die sind natürlich sehr volatil und abhängig von dem, was passiert. Das habe ich aber auch direkt in meiner Einleitung gesagt, als ich mich dem Gesamtvorstand vorgestellt habe für das Projekt, habe ich gesagt, sowas lässt sich nicht planen. Ja, das können wir nur grob skizzieren und dann müssen wir uns alle auf eine Reise begeben und schauen. Und ja, wir haben einige Ideen verworfen. Also ich bin zum Beispiel bei dem Thema mit Werten, bin ich nicht so vorangekommen. Da hatten wir schon einen Illustrator auch an der Seite. Wir haben Wertekarten gemacht, um das, was wir so aufgenommen haben, reinzugeben und haben gemerkt, dass die Führungsmannschaft hat dafür keine Aufmerksamkeit mehr zu dem Zeitpunkt. Und die haben das einfach ignoriert und links liegen gelassen. Und das ist dann okay. Da war in dem Moment kein Raum da. Und bei dem Thema Führung haben wir gemerkt, dass keiner, und das ist irgendwie ja auch interessant, dass keiner richtig Führung übernehmen wollte bei der Frage, was ist denn der Führungsstil? Ich wollte mich zurückhalten, weil ich gesagt habe, ich will es euch nicht von außen aufdrücken. Der Vorstand wollte sich zurückhalten nach dem Motto, soll mal mein Personalleiter in Führung gehen und da was sagen. Der Personalleiter war einer derjenigen, der noch neu in so einer Rolle war, der noch nicht das Standing und die Erfahrung hatte zu sagen, so machen wir es jetzt. Da haben wir ein paar unnötige Schleifen gedreht, bis wir dann auch wieder das Beste aus zwei Welten eigentlich genommen haben. Wir haben geguckt, was habt ihr schon, was passt da gar nicht, was passt da noch ganz gut. Und haben damit dann erstmal auch die ersten Trainings gemacht. Ja.
Das muss wahrscheinlich dann auch sein. Vielleicht da nochmal ganz kurz in diesen Case auch so reingegangen. Was hast du dann für Art Workshops gemacht? Also hast du die Leute zusammengeholt an einem Standort, vor Ort? Wie lief so ein Workshop dann auch ab? Wie liefen diese einzelnen Schleifen ab?
Na, ich nehme mal zwei Workshops, die ich noch ganz gut in Erinnerung habe. Das erste war der Workshop, das erste Mal mit der gesamten Führungsmannschaft. Da ging es sehr um Kennenlernen, um Vertrauen. Da haben wir also auch so eine Vertrauensübung gemacht, wirklich, was war meine Herausforderung in der Kindheit. Das war sehr schön, dass da einer der Vorstände als Vorbild gestartet hat und auch erzählt hat, was er für eine Herausforderung hatte, dass er als Schlüsselkind immer alleine nach Hause kam, weil seine Eltern viel gearbeitet haben, den Nachmittag dann alleine sich um sich kümmern musste. Das hat natürlich sofort Gänsehaut bei allen hervorgerufen und gezeigt, Mensch, hier können wir uns öffnen, hier dürfen wir reden, hier dürfen wir uns mitteilen. Also da war es wirklich, und dann haben wir auch kleinere Spiele gemacht und zum Thema, wie komme ich als Gruppe zum Ziel, wo wir die Themen reflektiert haben, wie innehalten, gemeinsam lernen voneinander, Fehler machen. Und das war dort eher so das Setting. Und ein anderer Workshop war mit der Ebene 1 drunter, also auch unter den Bereichsleitern, mit der dritten Führungsebene. Und da hatte ich einen Workshop mit 110 Leuten, waren es, glaube ich, wo wir 2 Tage in einer großen Konferenzhalle waren. Da sind wir mit dem World Café vor allem vorgegangen und haben die in Runden zu dem Thema, was für Werte leiten euch, was habt ihr für eine Vision von eurem Haus in der Zukunft. Damit gestartet, haben da Stories eingesammelt. Also wir haben mit Storytelling gearbeitet, dass die an den Tischen auch noch ihre Anekdoten aufschreiben. Sowohl was auf ihre Werte einzahlt, als auch wo sie sagen, da sind die Werte mit den Füßen getreten worden. Und haben dann diese Geschichten wieder geteilt. Das waren für uns auch wieder ein schöne Anker, die wir zurücknehmen konnten in die Organisation als Beispiel.
Ja, das sind sehr, sehr schöne Formate, um dann auch wirklich mal so die ganzen Hintergrundgeschichten noch mitzubekommen. Und dann habt ihr euch so Schritt bei Step by Step dann auch so angenähert und versucht dann einfach alle, sagen wir mal, Herausforderungen dann so auch schrittweise zu lösen.
Genau. Also wir haben auch von der dritten Ebene, das war dann am zweiten Tag, da hatte ich Flipcharts im Raum viele aufgestellt. Und die Leute sollten ihre Themen draufschreiben und sich dann in Selbstorganisation zusammenfinden. Welche Themen interessieren uns eigentlich? Nachdem sich das gefunden hatte, hatten sie Zeit, die Themen auszuarbeiten. Dann kam der Vorstand und wir haben mit einem Fishbowl-Format die Themen präsentiert und sind in den Austausch gegangen. Also was sind für Fragen, die der Vorstand darauf hat? Was also wirklich auch ins Gespräch kommen, auch die konfliktträchtigen Themen ansprechen, damit die ein Gespür bekommen, ja, worauf lassen sie sich hier eigentlich ein? Und der Vorstand wusste natürlich, okay, das treibt die die Mannschaft.
Ja, das ist sehr, sehr viel Kommunikation, sehr viel offen miteinander reden, sehr viele Dinge dokumentieren, transparent machen, immer wieder aus dem Verborgenen hochholen und so weiter. Lass uns mal einen Schritt machen, das hast du eben schon so angedeutet, go live, ab Montag war es ein Haus und dann waren wir fusioniert. Und was ist dann so passiert? Was waren dann noch so Schritte? Das ist ja nicht, deine Arbeit war ja wahrscheinlich nicht an dem Montag abgeschlossen, sondern wahrscheinlich hat sie dann auch nochmal so richtig angefangen, dann auch noch so nachzuarbeiten, zu gucken, okay, wo ist der Plan voll aufgegangen, wo funktionieren Dinge, wo muss noch nachgearbeitet werden? Vielleicht kannst du uns nochmal so die ersten Wochen zumindest mitnehmen, nachdem ich jetzt mal go live, was dann passiert ist.
Ja, vielleicht kaskadiere ich es auch so ein bisschen nach der Hierarchie-Level. Also mit Vorstand und erster Ebene haben wir in das Thema Bereichsentwicklung, Bereichsstrategien auch reingegangen. Also da war wirklich das Thema, hatten wir vorhin schon so ein bisschen diese Teamworkshops. Wer seid ihr, wo wollt ihr hin, wie schafft ihr gleiche Prozesse und ein Miteinander in euren Bereichen? Das war deren Aufgabe. Mit der nächsten Ebene dieser große Workshop war 2 Monate nach dem Fusionsstart, also den ich da eben berichtet habe, also das war auch schon danach. Und auf Mitarbeiterebene haben wir diese Communities of Practice getrieben, also die, sei es die agile Impulse gegebene Mitarbeiterzeitschrift, was ich da vorhin gesagt habe. Das lief dann alles bis eigentlich dann Anfang 20 Corona. Kam etwas zu früh, also es hätte noch ein bisschen Halt, dem hätte es noch gut getan. Man muss dann merken, so eine Krise hat zwar die Digitalisierung nach vorne gebracht, aber aus einem sehr rückständigen Startpunkt. Also man hat da mit Telefonkonferenzen gestartet. Videokonferenzen war gar nicht möglich, weil überhaupt keine Laptops mit Kameras hatte. Aber es war für die Leute schon ein Fortschritt zu sehen, dass man ja auch miteinander telefonieren kann und nicht alle nur in einem Raum sitzen, um zu kommunizieren.
Das war bestimmt nochmal eine Herausforderung für sich, dass das dann auch noch aufgekommen ist zur gleichen Zeit. Das hat es bestimmt nicht einfacher gemacht. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung. Jetzt hattet ihr auch noch diesen extrem strengen Zeitplan, den ihr da sozusagen extern vorgegeben hattet. Ich will nochmal zum Abschluss ein kleines Spiel spielen. Ich stelle eine Frage und du gibst eine ganz kurze Antwort darauf. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Thema Zeitplan. Eingehalten oder ging er doch massiv nach hinten los?
Mehr oder weniger eingehalten.
Okay. Was war so das größte Learning für die Organisation? Also nicht für dich, sondern für die Organisation. Was war so der größte Aha-Effekt, den ihr so in der Reise des Projektes mitbekommen habt?
Boah, der größte. Ich glaube, das Thema Gewichtigkeit des CEOs ist einfach extrem.
Was war so der negativste Punkt, wo ihr euch so komplett verschätzt habt und gedacht habt, boah, das kann auf gar keinen Fall passieren?
Ich glaube, wir waren zu ambitioniert, weil wir noch parallel auch Visions- und Wertearbeit machen wollten.
Okay, also alles, also ein bisschen viel. Dann vielleicht mal auf dich drauf geschaut, wenn du auf diesen Merch drauf schaust. Was hast du für dich persönlich mitgenommen?
Noch mehr Fokus in der Anbahnungsphase auf die Rahmenbedingungen zu legen. Also sowohl in der Zusammensetzung des Vorstandes wirklich zu gucken, ist der Rückhalt da, ist verstanden, um was es geht, was passieren wird. Jetzt nicht im Detail, aber welche Grundmuster typischerweise auftauchen. Und ist da eine Arbeitsgrundlage da? Und da gegebenenfalls eben Workshops zu machen, bis die da ist oder eben auch zu merken, sie ist nicht da. Und dann gar nicht erst zu starten. Wobei ich mich da auch immer frage, sollte man da wirklich gar nicht starten? Oder sollte man schauen, wie weit kommt man? Weil auch das kann ja besser sein, als gar nichts zu tun. Und der zweite Punkt ist die Zusammensetzung dieses Change-Teams. Da würde ich mich künftig nicht mehr überstimmen lassen, was die Freiwilligkeit und die Zusammensetzung so eines Teams angeht.
Ja, da hat der externe Berater ja auch mal so ein bisschen seine Grenzen, muss man ein bisschen gucken, wo man ja und wo man nein sagen kann. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Mit deinem Wissen, was du jetzt hast, eine kleine Zeitreise zurück zu dem Zeitpunkt, wo du von dem CEO eingeweiht wurdest in das Projekt und du siehst jetzt den Klaus da sitzen und den CEO und jetzt hast du die Chance, den beiden etwas mit auf die Reise zu geben, was sie definitiv betrachten sollten mit dem Wissen, was du jetzt angehäuft hast. Was würdest du den beiden ins Ohr flüstern, um zu sagen, hey, mach das auf jeden Fall oder mach das auf gar keinen Fall?
Also dem Vorstand würde ich sagen, trau dich auch, dich durchzusetzen. Wenn du spürst, dass du auf dem richtigen Weg bist, versuch nicht Kompromisse zu machen, sondern vertrau darauf, dass gerade die Belegschaft aufatmen wird, wenn du den Weg konsequent gehst und es kein Wischiwaschi ist.
Was würdest du dem Klaus ins Ohr flüstern?
Also mir würde ich ins Ohr flüstern, vertrau deinen Intuitionen. Sowohl der jetzt schon mehrfach angesprochene Teamzusammensetzung, aber ich hatte auch die Intuition, eine Kulturumfrage größeren Stils zu machen und ein Kulturmodell reinzubringen als Orientierung, wo ich mich nicht getraut habe und eher gesagt habe, wir gucken von euch aus. Also keine Orientierung von außen. Und da würde ich sagen, du hast genug Intuition, vertrau, wenn dir ein Gedanke kommt, dass der auch irgendeinen Wert hat, bring den ruhig ein.
Ja, du warst ja dann auch sehr, sehr tief drin in dem Ganzen. Man könnte dich ja fast schon als Mitarbeiter bezeichnen von den beiden Organisationen, weil du so viel mitbekommen hast und ja auch eine Zeit lang sehr intensiv, wahrscheinlich auch Fulltime oder sehr nah an Fulltime ja auch daran gearbeitet hast und da dann mitgewirkt hast. Sehr spannender Fall, den du uns hier beschrieben hast, Klaus. Ich glaube, man könnte noch viel tiefer in einzelne Prozesse einsteigen und darüber sprechen, aber ich würde sagen, das lagern wir vielleicht mal in eine zweite Folge aus, vielleicht machen wir immer nochmal so ein Recap, was vielleicht in 2 Jahren oder in einem Jahr dann vielleicht mit dem Unternehmen passiert ist, wie die dann dastehen. Es war auf jeden Fall mal schön zu sehen, wie auch das Thema moderne Arbeitsform in so einer Form dann auch entstehen können, gerade wenn es um so ein Merch geht, wie schwierig das ist, auch so eine Kulturentwicklung oder wie unplanbar das dann vielleicht auch sein kann und wie viel oder wie wichtig immer noch Kommunikation einfach in so einem Thema ist. Du hast gesagt, Authentizität war extrem wichtig, dahinzustellen, zuzuhören, die Probleme aufzugreifen, auch die anzugehen. Und teilweise sind es ja auch teilweise sehr persönliche Themen. Jetzt muss ich 40 Kilometer zur Arbeit fahren. Dafür kann man Lösungen finden. Das muss man alles nicht abstempeln. Aber dafür muss man sie auf den Tisch bringen und authentisch sein, dass man sagt, hey, man kümmert sich am Ende um diese einzelnen Themen und sie dann auch vorangehen und vor allem viel reden, viel Workshops, viel Themen aufgreifen. Du hast ein paar interessante Formate erwähnt, wie das World Café oder auch das Fishbowl-Format, um da einfach auch eben ganz offen über einzelne Themen zu sprechen. Ich finde es super schön, was du da gemacht hast. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr erfolgreichen Projekt. Und wenn ihr dem Klaus jetzt zugehört habt und sagt so, oh, ich habe genau den gleichen Case oder in meiner Organisation wäre es auch schön, einfach mal komplett eine Kulturentwicklung zu betreiben und da auch nochmal so ein komplettes Redesign drüber zu legen, dann sprecht den Klaus doch auf jeden Fall mal an. Ihr werdet auf jeden Fall all seine Kontaktdaten unten in den Shownotes finden. Aber bevor wir jetzt gleich komplett zu Ende sind, Klaus, hast du noch einen kleinen Rat oder einen Wunsch oder eine Reflexion, die du uns mitgeben möchtest aus dem ganzen Projekt, wo du sagst, hey Leute, das möchte ich euch da draußen einfach nochmal sagen.
Ja, also erstmal vielen Dank für das Gespräch dir, denn es hat Spaß gemacht, nochmal so durch das Projekt zu gehen. Was ich so als letzten Punkt mitgeben will, ist, seid nicht zu überzeugt von euch selbst. Also meistens, wenn ein Widerstand kommt, wenn Leute unzufrieden sind, wenn da irgendwas aufgebracht wird, dann ist da immer mindestens ein Fünkchen Wahrheit dran. Und es ist viel spannender, den zu verstehen zu wollen und aufzudecken, als seine eigenen Meinung nachzugehen und versuchen, sich durchzusetzen.
Das war nochmal ein sehr, sehr schöner Impuls zum Schluss auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn ihr mit dem Klaus nochmal im Detail sprechen wollt oder da vielleicht auch nochmal Rückfragen habt oder sagt, hey, den Klaus, den brauche ich in meiner Organisation auf jeden Fall, dann schreibt ihn doch einfach auf LinkedIn mal an. Wie gesagt, Kontaktdaten dazu findet ihr alles unten in den Shownotes. Dann erstmal vielen Dank, dass du daran teilgenommen hast. Das war dein erster Podcast. Ich würde sagen, Premiere auf jeden Fall geglückt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Und wenn euch die Folge mit Klaus jetzt gefallen hat, dann lasst mir doch auf jeden Fall mal einen Kommentar in der Plattform eurer Wahl da oder eine Sternebewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast oder auf Spotify. Oder schreibt mir doch einfach direkt an modernwork@seibert.group. Auch dazu alles unten in den Shownotes entsprechend. Und schreibt mir doch gerne mal, wen wir vielleicht als nächstes hier in den Podcast reinholen sollen, wie ihr das Thema hier gerade fandet oder was euch gerade so umtreibt, was wir einfach hier in dem Podcast mal beleuchten sollten. Und dann schauen wir, dass wir die Organisation einfach wieder ein Stück in die richtige Richtung lenken, so wie Klaus das auch gemacht hat. Da sind viele coole Themen aufgekommen. Manche Teams arbeiten jetzt plötzlich agil, war vorher gar nicht anscheinend möglich. Schön, dass solche Räume dann auch geschaffen werden, während wir mitten in einer Veränderung drin sind. Wir sprechen ja gerade darüber, wie Transformation richtig funktionieren kann. Ich glaube, er hat gezeigt oder die beiden Systemhäuser haben gezeigt, dass das durchaus funktionieren kann, wenn man einfach offen miteinander spricht. Von daher, Impuls für heute, kommuniziert einfach, hört zu, geht auf die Impulse ein, die da aufkommen und redet miteinander. Lösungen kann man immer dafür finden, Kompromisse kann man immer finden und vor allem, wenn man sich zusammensetzt, kommt immer was Gutes dabei raus. Klaus, vielen herzlichen Dank. Euch da draußen noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Eine Folge haben wir noch vor Weihnachten, bevor wir in die Winterpause gehen. Und bis dahin, macht's gut und genießt die Zeit. Tschüss.
Dankeschön. Ciao.